herzlich willkommen bei The Monday Talks, Gespräche unter FreundInnen. Ich bin Alina und ich spreche jede Woche mit verschiedenen GästInnen über feministische Themen und alles, was uns im Moment so bewegt.
Heute spreche ich mit Jana Fenning über bessere Verhütung. Jana hat 2021 gemeinsam mit Rita Maglio Better Birth Control gegründet. Was als Petition gestartet ist, ist mittlerweile ein gemeinnütziger Verein, der wichtige Aufklärungsarbeit für geschlechtergerechte Verhütung leistet. Vielen Dank, dass du heute dabei bist.
Hey, schön, mit dir hier zu sein.
Ich dachte, wir starten direkt rein. Ihr habt die Petition und die Aufklärungsarbeit schon mit Mitte 20 als Studentin begonnen. Das war mir vorher gar nicht bewusst. Was hat euch dazu bewegt?
Oh, ich glaube, um ehrlich zu sein, war ich schon immer unzufrieden mit Verhütung. So, ich glaube, jede Frau kennt das. Man geht mit, keine Ahnung, 14, 15, 16 das erste Mal zur Gynäkologin und bekommt direkt die Pille verschrieben. Und das war natürlich bei mir nicht anders. Und ich war damit aber schon zu diesem Zeitpunkt, obwohl ich erst so jung war, habe ich das damals schon recht kritisch hinterfragt und habe mir den Beipackzettel durchgelesen. Wo ich auch weiß, das haben die meisten meiner Freundinnen nicht getan damals, sondern die haben einfach die Pille genommen. Ich habe mir den Beipackzettel durchgelesen und war so, oh mein Gott, ich nehme das auf keinen Fall. Und dann hatte ich meinen ersten Freund irgendwann und auch da hatte ich einfach das Gefühl, so fast die ganze Verantwortung liegt jetzt bei mir. Ich möchte das aber nicht nehmen wegen diesem Beipackzettel. Doch irgendwann angefangen, die Pille zu nehmen. Persönlich war es bei mir mit Nebenwirkungen sogar auch okay. Also für mich funktionierte die Pille als Verhütungsmittel eigentlich ganz gut. Aber ich habe mich schon damals irgendwie mit 17, 18 total alleingelassen gefühlt. Weil halt so alles an mir hing. Und da will ich meinem damaligen Freund jetzt auch gar keine Vorwürfe machen, weil er hatte ja auch gar nicht so viel Optionen zu unterstützen. Also natürlich haben wir auch mit Kondom verhütet, auch zusätzlich. Aber gerade irgendwie, wenn man so jung ist, wenn man weiß, man hat noch sein ganzes Leben vor sich, man irgendwie, das Studium steht gerade bevor oder die Ausbildung oder das Auslandsjahr oder whatever, dann will man ja auch wirklich gar kein Risiko eingehen. Und wenn man so diese Pearl-Index-Zahlen, also die Sicherheit von Verhütungsmitteln, dann sind ja Kondome einfach, was die Sicherheit, also den Schutz vor Schwangerschaften angeht, nicht das allersicherste Verhütungsmittel, gerade im Vergleich zur Pille. Und naja, ich habe mich da einfach immer so allein gelassen gefühlt. Und dann gab es im Jahr 2020 wirklich so einen absoluten Klickmoment. Muss dazu sagen, ich habe Politikwissenschaften studiert, habe mit Mitte 20 angefangen, in der Politik zu arbeiten, und zwar im Europäischen Parlament in Brüssel. Und meine Freundin Rita und ich, mit der ich das auch zusammen gegründet habe am Ende, wir waren beide noch super neu in Brüssel und waren irgendwie was trinken mit Kolleginnen und Kollegen von allen demokratischen Parteien. Also dabei war eine, die hat für die CDU gearbeitet, dabei war ein und zwei Typen, einer hat für die Grünen gearbeitet und einer für die Liberalen. Und Rita und ich, wir haben damals für die S&D-Fraktion, also die europäische SPD, gearbeitet. Und wir saßen da zusammen an diesem Tisch, haben irgendwie was getrunken und geredet, und wir kannten uns alle noch nicht. Wir haben angefangen, über Politik zu reden, und es war so klar, wir verstehen uns bei nichts. So, wir haben uns über alles gestritten. So, es ging um, keine Ahnung, tatsächlich um Finanzen, so ein super trockenes Thema, aber wir haben uns total gestritten, und ich dachte mir schon so, ich war erst eine halbe Stunde da. Da finde ich schon so krass, ich muss jetzt gehen. Das ist so unangenehm. Ich will auch nicht in meiner Freizeit über Politik streiten. Das mache ich irgendwie schon 8 Stunden am Tag auf der Arbeit. So. Hm. Ich muss hier raus. Aber irgendwann kam mir auf das Thema Verhütung. Und das war dann total spannend, dass wir dann auf einmal uns alle einig waren. So, wir Frauen am Tisch, wir haben so unsere Erfahrungen mit Nebenwirkungen geteilt. Und das vor allen Dingen auch die Frau von den Konservativen das Gefühl hatte, dass sie kein Verhütungsmittel findet, was für sie passt. Und gerade diese Frau von den Konservativen, die war so super outspoken, war so, mein Gott, das ist so scheiße, dieses System, da muss sich endlich was ändern. Und die Typen am Tisch haben auch zugestimmt, so der von den Grünen und von den Liberalen, die sagten so, oh, sie finden es total blöd, dass sie das Gefühl haben, sie können ihre Partnerin nicht ausreichend unterstützen. Und sie fühlen sich nicht so super sicher, wenn sie nur ein Kondom nutzen, irgendwie gerade wenn sie eine Person neu kennenlernen. Haben sie das Gefühl, sie können sich nie so 100% sicher sein, und hatten irgendwie auch so das Gefühl, so, oh, ich fühle mich irgendwie meine Autonomie eingeschränkt. Mhm. Und das ist wirklich so richtig bei mir hängen geblieben. Wir haben uns 2 Stunden über das Thema unterhalten. Das ist ja auch so ein spannendes Thema. Jeder kann irgendwie eine persönliche Geschichte zur Verhütung erzählen. Bin nach Hause geradelt und fand das wirklich so bemerkenswert, dass das das einzige politische Thema zu sein scheint, wo wir alle übereinstimmen. Was mich besonders auch bewegt hat, war, dass diese Konservative so super outspoken war. Mhm. Was ja irgendwie, das ist ja ein Thema der reproduktiven Rechte, und wenn wir die reproduktiven Rechte-Themen angucken politisch, dann ist ja die CDU wirklich jetzt nicht die Forefront, um das mal nett auszudrücken. Und das ist total bei mir hängen geblieben, dass die sich so doll beschwert hat. Und ich habe am nächsten Morgen, ich habe mich wirklich gefragt, wie kann es denn eigentlich sein, dass 60 Jahre, das war 60 Jahre nach der Markteinführung der ersten Pille, wie kann es sein, dass 60 Jahre später Verhütung eigentlich sich nicht wirklich weiterentwickelt hat? Dass 60 Jahre nach Marktzulassung der ersten Pille Verhütung quasi immer noch genauso ist, wie sie damals war.
Mhm.
Und habe ein bisschen Recherche betrieben und habe eben herausgefunden, dass es viele Produkte gibt, gerade auch Produkte für Männer, nicht hormonelle auch Produkte für Männer, die gerade entwickelt werden. Und es liegen schon ganz viele tolle Ideen und Forschungsvorhaben, die auch funktionieren, die sicher sind, die wenige Nebenwirkungen haben. Die liegen gerade bei Startups, bei Pharmaunternehmen, so in der Schublade. Aber niemand holt sie raus, weil niemand Lust hat oder weil das Interesse fehlt, da rein zu investieren. Und da dachte ich mir, müsste man doch mal was gründen. Man müsste eine Interessenvertretung gründen für Menschen, die auf Verhütungsmittel angewiesen sind. Oder auch eine Interessenvertretung für Männer, die ein Interesse daran haben zu verhüten, für die es einfach gerade keine wirklichen Produkte gibt. Und habe das dann auch gemacht, gemeinsam mit Rita. Wir haben eine Petition gestartet, Anfang 2021. Das war ein Jahr später nach diesem initialen Gespräch im Europäischen Parlament. Und wirklich wieder erwarten. Wir waren 2 junge Studentinnen, die kein Mensch kennt, eine Petition gestartet. Und die ist von heute auf morgen wirklich komplett durch die Decke gegangen. Mhm. Wir hatten innerhalb kürzester Zeit wirklich über 100.000 Unterschriften auf unserer Petition. Und das hat uns nochmal so richtig bestätigt in den Gedanken. Es ist ein Thema, was total viele Menschen bewegt. Aber niemand hat es angesprochen. So, es waren immer private Gespräche und niemand hat das nach außen getragen. So, und wir waren die Ersten, die das gemacht haben und konnten daraus eben dann auch einen Verein gründen, der sich jetzt wirklich langfristig und nachhaltig für bessere Verhütung für alle Menschen einsetzt. Auch für die Kostenerstattung ist es natürlich auch wichtig, dass Verhütungsmittel für alle Menschen zugänglich sind. Das in Deutschland gibt es ja auch ganz große Kostenbarrieren. Verhütung ist unfassbar teuer, wenn man älter als 22 Jahre ist. Dafür setzen wir uns auch ein, dass sich das endlich ändert und das besser aufgeklärt wird. Das sind so
wow.
Die Kernthemen.
Also erstmal richtig beeindruckend, was ihr alles schon da auf die Beine gestellt habt. Auch so jung, also ich kannte euren Verein schon länger. Ich unterstütze auch eure Petition und finde es ganz toll, was ihr alles macht. Aber mir war nicht klar, dass ihr das schon als Studentin gegründet habt und ja auch damals vor 4 Jahren schon TED-Talk dazu gehalten habt. Das hat mich auch sehr beeindruckt, also richtig cool. Ich glaube aber sofort, dass du sagst, das ist ein Thema, was alle beschäftigt und was auch total emotional besetzt ist, weil Verhütungsmittel ist ja nicht nur alle Personen in heterosexuellen Beziehungen sind davon betroffen, sondern es wird einem ja auch gerade die Pille verschrieben für alles Mögliche. Also ich weiß noch, dass als wir so Teenagerinnen waren, egal was man hatte, ob man jetzt Akne hatte, die Pille. Ich persönlich habe auch Endometriose, da wird einem ja auch die Pille als einzige Option verschrieben. Und ich zahle die auch selber, obwohl es ja eine Endometriose-Pille gibt, aber die ist, also davon hatte ich jeden Tag Panikattacken, ich habe die überhaupt nicht vertragen. Und jetzt nehme ich halt eine andere Pille, die vertrage ich gut, aber ich zahle für 80 Euro im halben Jahr. Das ist echt wahnsinnig viel Geld. Und darum wollte ich noch einmal kurz den Bogen spannen. Also Verhütungsmittel sind ja gar nicht nur Verhütung, sondern wir kriegen die für alles Mögliche verschrieben. Gerade als Mensch mit Gebärmutter kriegt man das einfach so unhinterfragt. Und auch was du gesagt hast mit dem Beipackzettel, die wenigsten lesen das. Ich habe das auch erst nach Jahren mir angeguckt, als ich so wahnsinnig viele Nebenwirkungen hatte und als ich auch das Gefühl hatte, keiner nimmt mich hier so richtig ernst. Aber ich wollte auch nochmal fragen, was sind denn so die Nachteile und Risiken von Verhütungsmitteln? Also angefangen von der Pille, aber es gibt ja auch Kupferpräparate oder generell auch eine Hormonspirale. Was sind da die ganzen Risiken, auf die wir uns einlassen?
Naja, also erstmal vorweg will ich auch sagen, es gibt auch sehr viele sehr gute Verhütungsmittel in dem Sinne, dass natürlich nicht alle Personen davon Nebenwirkungen haben. Und bei hormoneller Verhütung ist es in der Regel, sind es ungefähr 10% der Nutzenden, die davon Nebenwirkungen haben. Und das ist dann sowas wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Veränderung des Gewichts, Gewichtszunahme meistens, eine Veränderung des Hautbilds, eine Veränderung der Haarstruktur. Aber es hat eben auch Auswirkungen oder kann eben auch Auswirkungen auf die Stimmung haben. Manche berichten von depressiven Verstimmungen. Zu all dem kann hormonelle Verhütung führen. Und was auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist oder die super Nebenwirkung ist natürlich, das Thromboserisiko wird erhöht. Also dass Frauen, die hormonelle Verhütung nutzen, wirklich ein stark erhöhtes Risiko haben, eine Thrombose zu erleiden. Das ist wirklich ein großes Risiko. Passiert sehr, 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 sehr selten, aber man sollte das auf jeden Fall wissen. Dann gibt es noch kupferbasierte Verhütungsmittel, Kupferspirale, Kupferball, Kupferkette. Das sind Kupferteile, könnte man sagen, die in den Gebärmutterhals eingesetzt werden. Und das hat wenige Nebenwirkungen auf den gesamten Körper, aber es ist bei vielen Frauen eben auch so, dass sich die Menstruationsbeschwerden stark erhöht. Und wenn man eine Person ist, die eh Menstruationsbeschwerden hat, und das haben ja wirklich sehr, sehr viele Frauen, kommt dieses Verhütungsmittel, kommen diese kupferbasierten Verhütungsmittel eben auch nicht mehr in Frage, weil man sonst wirklich während der Menstruation sehr, sehr starke Schmerzen hat. Und deswegen ist das eben auch nicht für alle Personen zu empfehlen. Und wenn man merkt, man verträgt weder hormonelle Verhütungsmittel, noch kann man kupferbasierte Verhütung nutzen, weil man zu Menstruationsbeschwerden neigt, dann hat man nichts mehr übrig. Dann hat man Kondome. Und Kondome sind, das will ich eh auch sagen, Kondome sind ein super klasse, das beste Verhütungsmittel ever, weil Kondome eben auch vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen. Aber, und ich habe das ja eingangs auch schon ein bisschen gesagt, wenn es um die Verhütung von Schwangerschaften geht, sind Kondome leider nicht das sichere. Und naja, außerdem, ich glaube auch jeder kennt es, Kondome sind auch nicht vor allen Dingen so sicher, weil es zu Anwendungsfehlern kommen kann. Kondome reißen, Kondome verrutschen, manchmal merkt man das gar nicht. Das ist ein großes Problem. Außerdem empfinden viele Leute das als, oder viele, aber es gibt Menschen, die das als unangenehm empfinden. Es gibt auch vor allem viele Männer, die die Nutzung von Kondomen als unangenehm empfinden. Ja, und wenn man all diese drei Optionen sich anguckt, gibt es Personen, für die da nicht die perfekte Methode dabei ist. Und vor allen Dingen genau für diese Menschen wollen wir uns einsetzen. So, wenn für dich weder hormonelle noch kupferbasierte Verhütung funktioniert, dann muss es eigentlich viel mehr geben. Und dafür setzen wir uns ein. Genau.
Richtig schön. Ich bin ja auch genauso eine Person. Ich habe ja auch auf Social Media schon mal drüber gesprochen, ich habe ja die Nebenwirkungen alle mitgenommen. Also ich hatte eine Kupferkette, die mir durch die Gebärmutterwand gebrochen ist und aus dem Bauchinnenraum wieder rausoperiert wurde. Ich hatte eine Kupferspirale, das hat mein Körper alles abgestoßen. Ich glaube, das hat sicher mit der Endometriose zusammen, hängt damit zusammen. Und wie du gesagt hast, das ist halt die Beschwerden verstärkt und das waren sicher, dass die Krämpfe einfach zu doll waren. Genauso habe ich, nachdem ich im Endometriosezentrum war, nach Jahren, also wirklich Mitte 20, meine Gerinnungstest gemacht. Und da kam auch raus, ich habe Lipoprotein A erhöht. Also was eben bedeutet, wenn ich Östrogene nehmen würde, hätte ich ein sehr, sehr, sehr hohes Thromboserisiko und darf das auf keinen Fall machen, was interessant ist, weil da hatte ich die auch schon irgendwie 8 Jahre genommen. Und da hat vorher noch nie jemand gesagt, lass das doch einmal testen. Aber jetzt nehme ich einfach Gestagenpräparat und komme damit jetzt gut zurecht. Aber es war wirklich ein sehr langer Weg und mit sehr viel Trial and Error. Also ich wünschte mir wirklich, da würde viel mehr darüber aufgeklärt werden. Und es wäre natürlich auch super schön, wenn es einfach andere Optionen gibt. Darum unglaublich wichtige Arbeit, die ihr da macht.
Danke. Aber auch dieser Aufklärungsaspekt, da will ich direkt mal drauf eingehen. Das ist halt super wichtig, weil ich habe das Gefühl, oder wir hören das in unserer Community natürlich ganz oft. GynäkologInnen klären viele, gerade junge Frauen, nicht ausreichend auf. Man kriegt das verschrieben und es wird nicht über die Risiken und Nebenwirkungen aufgeklärt. So, es wird nicht davon berichtet, dass sich dadurch das Thromboserisiko erhöhen könnte. Und generell wird nicht gesagt, hey, hör mal auf deinen Körper, es könnte sein, dass du dich vielleicht anders fühlst. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Woran liegt das? Warum klären Gynäkologinnen und Gynäkologen so schlecht darüber auf? Das liegt vor allen Dingen auch daran, weil sie dafür von den Krankenkassen kaum Geld bekommen. Für so eine Verhütungsmittelaufklärung erhalten sie ungefähr 8,50 Euro. Und da kann man sich denken, wenn man nur 8,50 Euro bekommt für so ein Gespräch, und so ein Gespräch sollte ja vor allen Dingen am Anfang so, wenn man das erste Mal verhütet, sollte so ein Gespräch ja vielleicht mal eine halbe Stunde dauern oder so. Und wirklich, da kriegt man alle Optionen aufgezeigt, Vor- und Nachteile. Was, keine Ahnung, wie ist dein Sexualverhalten überhaupt? Was für einen Bedarf hast du gerade? Stattdessen schickt man irgendwas in eine x-beliebige Pille, einfach so vorgesetzt ist jetzt so, nimm das. Was liegt natürlich daran, dass GynäkologInnen nur 8,50 Euro dafür bekommen. Da kann man sich natürlich denken, wenn man von 8,50 Euro eine ganze Praxis bezahlen muss, I don't know, Sprechstundenhilfen mit AssistentInnen, mit den ÄrztInnen, dann kann so ein Gespräch nicht länger als 1 bis 3 Minuten dauern.
Ja.
Und das ist wirklich, das ist ein großer Fehler im System. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass dadurch, dass wir alle, unsere gesamte Generation, aber natürlich auch die Generation unserer Eltern, es wird jetzt erst so langsam besser, so langsam kommt eine Awareness auf zur Verhütung. Aber weil wir alle so schlecht aufgeklärt wurden, haben wir auch ein großes Misstrauen in Verhütung. Gerade in hormonelle Verhütung, da einfach mittlerweile großes Misstrauen. Es gibt ja so ein richtiges Pillenbashing mittlerweile, dass wenn man irgendwie sagt, ich nehme noch die Pille. Dazu hast du auch mal ein Video gemacht, Alina, dass du, oder hast du es irgendwo kommentiert? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich verbinde es auf jeden Fall mit dir. Nee, ich glaube, du hast das für ein Video gemacht, dass du eine Pille nimmst und damit total zufrieden bist.
Ja, habe ich. Weil ich, das ist tatsächlich ja sogar mit Endometriose, dass viele sagen, sie nehmen dann nicht die Pille, weil das ist auch wirklich auch mit Endometriose oft verpönt. Also Endometriosezentrum in Köln, wo ich war, die hat mich verwiesen an die traditionelle chinesische Medizin und dafür musste ich auch die Pille absetzen. Und es gibt auch Leute, die das sehr gut managen. Oder Hormone. Also ich will das gar nicht schlecht reden. Also es gibt viele gute Wege. Aber ich für mich komme mit den Hormonen viel besser zurecht. Also es hat jetzt wirklich lange gedauert, da die richtigen zu finden. Und es war auch wirklich eine super schwierige Zeit, bis ich da das Richtige gefunden habe. Aber die ich jetzt nehme, mit der bin ich so happy. Ich nehme die auch seit 3 Jahren durch. Ich hatte seit 3 Jahren keine Periode. Und das ist für meinen Körper deutlich gesünder, als ich konnte vorher nicht stehen. Einmal im Monat lag ich auf dem Boden. Ich konnte keinen Schritt vor, keinen Schritt zurück. Ich habe mir mal einen Uber bestellt, um wirklich 100 Meter die Straße runterzukommen, weil ich einfach nicht, ich saß auf der Bank, ich konnte meine Wohnung schon sehen, ich konnte nicht mehr dahin gehen. Ich wusste nicht, wie komme ich jetzt hier vom Fleck weg und habe wirklich auch einen ganz wilden Schmerzmittelmix genommen. Also Schmerzmittel, die man, ich will gar nicht den Namen nennen, um hier nichts zu promoten, aber manche kann man zum Beispiel alle 6 Stunden nehmen, manche kann man alle 3 Stunden nehmen, manche alle 2. Und ich hatte wirklich einen Tagesplan, sodass ich jede Stunde eine davon nehmen konnte. Und hatte trotzdem Schmerzen. Also ich bin trotzdem, konnte ich nicht am Alltag teilhaben. Und darum sind für mich Hormone die absolut beste Version. Aber zu diesem Video, das war auch so ein bisschen, dass ich auch gesagt habe, ich zahle dafür 80 Euro und ich hatte das so ein bisschen als Spaß gemacht. Aber da haben mir dann auch viele Leute geschrieben, naja, die Endometriosepille ist ja umsonst, du musst ja nicht die andere nehmen. Aber ich habe die halt einfach gar nicht vertragen. Und sobald man nicht die eine nimmt, die für Endometriose zugelassen ist, sondern eine, die auch für Verhütung zugelassen ist, dann wird es halt nicht mehr übernommen. Aber ganz viele sehen das auch kritisch, wenn man Hormone nimmt. Und ich verstehe das auch, weil ich kenne ja auch alle Nebenwirkungen. Hormone machen auch einfach was mit dem Charakter. Also ich habe auch Freundinnen, die gar keine Probleme hatten mit der Pille, aber die jetzt, so langsam sind wir auch in so einem Alter, ne? Ich bin jetzt Mitte 30, viele fangen an, die abzusetzen, eben weil man alles Negatives gehört hat und es ja jetzt auch dann nicht mehr so schlimm wäre, wenn man schwanger wäre oder das vielleicht auch geplant ist. Und da höre ich tatsächlich auch von mehreren, dass es die Persönlichkeit verändert, dass viele die Pille absetzen und auf einmal ihren Partner nicht mehr mögen oder auf einmal viel ruhiger sind, viel gelassener, mit Situationen ganz anders umgehen. Also das ist auch ein Riesenfaktor, über den wir nie gesprochen haben vorher.
Ja, voll. Dem einen auch keiner erzählt. Und das wäre eigentlich die Aufgabe von guter, auch von Ärzten primär. Was aber auch so interessant ist, ist, dass du ja auch sagtest, dass du wegen deiner Endometriose so ja auch so starke Bedenken hattest mit den Hormonen. Und da merkt man aber auch schon so ein bisschen durch, dass diese Hormone so einen schlechten Ruf hatten, dass du, obwohl du ja eigentlich ohne das gar nicht so richtig leben kannst, eine Zeit lang da durchgegangen bist und dir harte Schmerzmittel reingezogen hast, statt den einfacheren Weg zu nehmen mit hormoneller Medikation. Es ist schon verrückt, wie das gerade auch in unserer Gesellschaft so anerkannt wird oder so. Ja, wie das auch im Freundeskreis so ist und man sich wirklich heutzutage was anhören muss, wenn man noch hormonell verhütet. Krass. Das liegt aber auch daran, sicherlich, dass die Aufklärung von ärztlicher Seite einfach lange Zeit schlecht war.
Glaube ich auch. Also, weil wir haben, lange wurde uns gar nichts gesagt und dann hat man sich selber informiert und auf einmal guckt man sich die Beipackzettel an und sieht die ganzen Nebenwirkungen oder fängt auch an, darüber zu sprechen und merkt, oh Gott, ich bin hier gar kein Einzelfall, sondern allen um mich rum geht es so oder sehr vielen. Und dann ist es sehr leicht, da sofort ins Negative abzurutschen, weil es hat auch viele negative Seiten und man muss auch für sich wirklich die Entscheidung treffen, habe ich das jetzt mit 16 einmal verschrieben bekommen, weil ich Akne hatte und nehme das jetzt immer weiter, obwohl ich viele Nebenwirkungen dadurch habe, dann ist es vielleicht nicht das Richtige, vielleicht gibt es da andere Wege. Aber man muss es wirklich für sich selber entscheiden.
Voll. Und auch ausprobieren. Also am Ende führt wahrscheinlich kein Weg dran vorbei. Und dadurch, dass die Aufklärung durch Ärzte lange Zeit so schlecht war, haben sich halt viele Leute jetzt im Internet informieren sich durchs Internet. Und auch da hat man natürlich immer diese Verstärkung, zum Beispiel auf Social Media, dass da natürlich die negativen Erfahrungen viel lauter sind. Niemand kommentiert irgendwo, bei mir läuft alles super, gar kein Ding, also ich spüre gar nichts, ich habe nur keine Menstruation mehr, deswegen geht's mir eh viel besser. So, also das kommentiert ja niemand. Oder das findet man im Internet nicht so sehr, sondern es sind ja immer nur Leute, die ihre negativen Erfahrungen teilen. Und das ist einerseits eine Chance, weil dadurch hatten vor allen Dingen junge Frauen eine viel bessere Chance, sich selbst aufzuklären. Andererseits ist es natürlich auch nicht neutral. Und da muss man dann auch irgendwie einen guten Mittelweg finden.
Ja, aber Aufklärungsarbeit ist ja auch ein sehr wichtiger Teil von eurer Arbeit. Wie sieht es aus? Wie macht ihr Aufklärungsarbeit?
Wir machen Aufklärungsarbeit auf Social Media. Und wir gehen auf Veranstaltungen, sind als Speakerin bei verschiedenen Events. Wir gehen auf Festivals. Wir machen so Aufklärungstage auf den Straßen, wo wir Flyer verteilen und Informationen geben zu besserer Verhütung, zu geschlechtergerechter Verhütung. All das machen wir und ja, das so sieht so unsere Aufklärungsarbeit.
Sehr gut. Ich verlinke euch auch in den Shownotes. Darum bitte alle folgen, dann seht ihr auch, wo ihr immer Events findet. Aber neben Aufklärungsarbeit macht ihr ja vor allem auch, und das ist ja das Allerwichtigste, also das stimmt nicht, Aufklärungsarbeit ist auch sehr, sehr wichtig, aber Lobbyarbeit. Ihr redet mit der Politik, ihr setzt euch dafür ein, dass mehr Fördergelder bereitgestellt werden für Verhütung, dass geforscht wird, dass hoffentlich es irgendwann auch kostenfrei ist. Was habt ihr da so gemacht und vor allem, wie hat sich diese Arbeit jetzt auch verändert in den letzten 4 Jahren?
Also man muss dazu sagen, ich vor allen Dingen, aber Rita auch, wir kommen schon so beide aus dem politischen Bereich, so irgendwie zwischen Politik, Verwaltung und NGO, das sind so Ritas und mein Hintergrund. Und wir haben diese Petition gestartet, das habe ich ja auch schon am Anfang erzählt, so ohne jegliche Erwartung hat man so schnell über 100.000 Unterschriften und hatten bei dem Thema, weil auch ganz viel Presse auf uns zukam. Und es war die Zeit vor der Bundestagswahl 2021, wir waren so voll in der Wahlkampfzeit drin. Dann kam nicht nur Presse auf uns zu, sondern auch Politikerinnen und Politiker. Einzelne Parteien haben uns wirklich proaktiv angeschrieben, waren so, geil, das Thema kostenlose Verhütung, mehr Verhütungsmittelforschung für alle Geschlechter. Wir wollen da auf jeden Fall mitmachen. Die SPD war da sehr, sehr, sehr aktiv. Die Linke sowieso, aber auch die Grünen und auch die FDP, die haben uns richtig überrannt. Also wir konnten teilweise, wir konnten uns gar nicht mehr halten vor den ganzen Anfragen von irgendwelchen, einerseits von den Bundesverbänden auch wirklich, aber auch gefühlt jeder Ortsverein, jeder Ortsverband von irgendeiner Partei wollte uns einladen als Speakerin. Das war mega cool, da war wirklich unfassbar viel los. Also wir haben auch diese durch die Petition das Thema total politisiert. Das war so gar nicht vorher auf der politischen Agenda. Da hat sich niemand dafür eingesetzt, dass Verhütungsmittel kostenlos werden oder dass mehr Verhütungsmittel erforscht werden. Das war einfach gar nicht politisch. Wir haben das total politisiert. Und dadurch, dass diese Parteien auf uns zukamen, haben wir dann auch gezielt Gespräche geführt, damit unsere Themen mehr Verhütungsmittelforschung, bessere Aufklärung und kostenlose Verhütung für alle in die Wahlprogramme von den Parteien reinkommen. Und bei der SPD hat es auch zu 100% geklappt, bei den Linken auch. Bei den Grünen, bei der FDP war es abgeschwächt. Bei der CDU hat es leider 2021 nicht geklappt, aber da konnten wir einige Gliederungen dazu bewegen, zum Beispiel die Frauenunion, die Seniorenunion tatsächlich auch und die Junge Union, die Jugendorganisation der CDU, auch unsere Forderungen zu unterstützen. Also nicht übergreifend, aber einige Gliederungen. Man muss ja auch dazu sagen, in vielen Fällen, man braucht diese überparteiliche Einigung, damit dann später in der Koalition irgendwas funktionieren kann.
Mhm.
Dann hat sich herauskristallisiert 2021, es wird eine Ampel. Dann haben wir auch während den Koalitionsverhandlungen noch versucht, ganz viel zu lobbyieren als Organisation, haben irgendwie mit den VerhandlerInnen gesprochen und sagen so, bitte, es steht jetzt in euren Wahlprogramm, es steht in allen euren Wahlprogrammen, so bitte bringt dieses Thema ein, lasst es nicht hinten runterfallen. Das ist ein Thema, wo ihr wirklich alle d'accord seid, bringt das jetzt ins Wahlprogramm, in den Koalitionsvertrag. Dann stand das 2021 tatsächlich auch, zwar ein bisschen abgeschwächt, aber es stand tatsächlich auch im Koalitionsvertrag. Das war wirklich, als ich diesen Koalitionsvertrag gelesen habe, als er rauskam. Und für alle Leute, die gar nicht so politisch arbeiten wie wir, Alina und ich, man muss wirklich sagen, so der Koalitionsvertrag ist eigentlich so das wichtigste Dokument einer Legislaturperiode. Wenn etwas im Koalitionsvertrag steht, dann wird es gemacht. In der Regel. Nicht immer, aber es ist so wichtig, dass ein Thema im Koalitionsvertrag steht. Wenn es nicht drinsteht, wird es nicht gemacht.
Ja, und man kann sich darauf berufen. Also auch wenn es nicht gemacht wird, kann man immer wieder sagen, das stand da aber drin, ihr müsst es machen.
Genau. Und ihr hattet euch doch mal darauf geeinigt. So, dann stand es da drin. Ich saß in einer Vorlesung in Irland, als es passiert ist. Ich war ja noch Studentin. Ich saß in Irland,
Krass.
Bei der Auslandssemester in einer Vorlesung. Und eine Freundin, die arbeitet irgendwie, ist Journalistin. Die hat dann den Koalitionsvertrag 3 Stunden früher geschickt bekommen als alle anderen. Weil sie Journalistin ist und dann hat sie mir, das darf sie gar nicht, aber dann hat sie mir so einen Screenshot geschickt, weil sie darf ja noch nichts veröffentlichen, aber sie hat mir einen Screenshot von der Passage geschickt und ich bin in dieser Vorlesung wirklich unübertrieben, ich bin vom Stuhl gefallen. Also ich musste mich erst mal auf den Boden legen, weil ich so, was, wir haben vor 6 Monaten eine Petition gestartet und jetzt sind wir im Koalitionsvertrag.
Ha.
Wie geht das? Und man muss wirklich sagen, wir sind die Einzigen auf dem Feld, die das machen. Also es war wirklich, es war teilweise ein Satz, 2 Sätze. 2 der 3 Sätze, die im Koalitionsvertrag stehen, waren genau mein Wording. Das war das, was ich vorgeschlagen hatte und genau das kam rein. Es hat mich wirklich, ich hatte fast einen Panikattacke, also eine Panikattacke der Freude, würde ich sagen. Und naja, dann kam die Ampel und wir wissen ja alle, wie die Ampel ein bisschen geendet ist. Ich habe noch studiert und habe mich auch ein bisschen zurückgelehnt und dachte mir so, die sollen die mal machen. Ich warte mal ein bisschen und bin jetzt nicht so aggressiv lobbytechnisch unterwegs. Nervt die erstmal nicht so. Die Koalitionäre und die Koalitionäre haben sich ja dann doch recht schnell sehr doll zerstritten. Wir erinnern uns alle. Und dann haben wir tatsächlich wieder mehr lobbyiert, weil wir gemerkt haben so, oh mein Gott, die zerstreiten sich eh bei allem, als ob die jetzt noch so eine Einigung finden beim Thema Verhütungsmittel, als ob Christian Lindner sagen würde, so jetzt Verhütungsmittel, super wichtiges Thema. Deswegen haben wir doch wieder dann angefangen, im Hintergrund total viel zu lobbyieren, haben vor allen Dingen auch im Haushaltsausschuss dafür gesorgt, dass Geld für Verhütungsmittelforschung bereitgestellt wird, haben das auch geschafft. Auch ein großartiger Tag in meinem Leben, weil irgendwann hat der Haushaltsausschuss dann beschlossen, das Bundesforschungsministerium soll Verhütungsmittelforschung fördern, Verhütungsmittelforschung für alle Geschlechter. Das war uns auch ganz wichtig, dass dieses Wording drin ist, für alle Geschlechter. hat der Haushaltsausschuss so eingebracht und das Bundesforschungsministerium musste dann umsetzen. Und da haben wir dann auch das Bundesforschungsministerium beraten, haben eben beraten, was sind wichtige Punkte in der Verhütungsmittelentwicklung, was wollen die Nutzenden überhaupt, was will unsere Community überhaupt, was wollen die Frauen und Männer, die uns folgen, was wollen die, wenn es darum geht, neue Verhütungsmittel zu entwickeln. Was sollen diese Verhütungsmittel können, was sollen sie nicht können, wie sollen sie eingenommen werden, für welches Geschlecht sollen sie sein, wo ist der Bedarf besonders hoch. All diese Fragen haben wir in diesem Prozess im Forschungsministerium mit eingebracht. Wir haben versucht, sie dort zu beantworten. Und ja, jetzt seit letztem Jahr stellt die Bundesregierung 5 Millionen Euro jährlich für Verhütungsmittelforschung bereit. Und das Geld wird jetzt auch ausgeschüttet.
Wow, herzlichen Glückwunsch. Also es zeigt schon richtig krass, was man bewegen kann in so kurzer Zeit. Also 4 Jahre sind eine lange Zeit, aber zwischen dem Beginn der Petition und jetzt steht was im Koalitionsvertrag, lagen ja wirklich nur 6 Monate. Und das zeigt, wenn ihr für ein Thema brennt, es gibt ganz viel, was man machen kann. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich einzusetzen. Und das ist schon sehr beeindruckend zu sehen, was es dann auch bringt. Und vor allem auch in dem aktuellen politischen Klima, finde ich, es gibt auch politische Themen, die so viele Menschen betreffen, die wirklich die Lebensqualität deutlich verbessern würden und die nicht zu Hass und Hetze führen. Also man könnte sich auch mal mehr solchen Themen widmen und weniger rassistischen Äußerungen zum Stadtbild. Das wäre gut möglich.
Ja. Ja, absolut. Verhütung ist, finde ich, politisch ein sehr dankbares Thema, weil es alle Menschen oder jede Person, die heterosexuellen Sex hat, betrifft. Was ja auch lustig ist, mich betrifft tatsächlich Verhütung nicht mehr so sehr. Ich bin seit 4, 5, ich bin seit mehreren Jahren in einer Beziehung mit einer Frau und jetzt auch verheiratet. Im Mai haben wir geheiratet.
Glückwunsch!
Dankeschön! Und deswegen mich persönlich, ganz persönlich tatsächlich, betrifft Empfängnisverhütung gerade nicht. Aber ich weiß, die allermeisten Menschen betrifft es. Mich hat es auch mal betroffen. Und deswegen ist es ein total dankbares Thema. Und es ist einfach, da was besser zu machen. Weil das ist unumstritten. Das ist wirklich ziemlich unumstritten. Vielleicht die krassesten konservativen Hardliner bei irgendwelchen religiösen Vereinen,
ja.
Kirchen. Also da aber wirklich die allerkonservativsten der konservativen Verbände. Da ist es vielleicht noch umstritten, aber ansonsten würde ich wirklich sagen, dass die Mehrheitsgesellschaft in den allermeisten Ländern da voll dafür ist. Und das macht es auch wirklich
wahr. Finde ich auch. Also es ist wirklich ein Thema, wo man was bewegen kann, wo man auch, ich habe die Hoffnung, dass da der Forschungsanspruch auch ein großer ist, wenn da Geld für da ist, weil es ist ja nicht, dass es weltweit super gute Verhütungsmittel gibt und nur wir in Deutschland haben die nicht, sondern es gibt sie ja grundsätzlich nicht. Sodass ich schon die Hoffnung habe, dass wir da vielleicht auch einfach PionierInnen sein wollen. Das wäre doch total schön, wenn wir da Sachen entwickeln, die wirklich da einen Fortschritt bedeuten. Also du hast ja in deinem TED-Talk, wenn ich so wäre, würde ich es viel öfter erwähnen, in deinem TED-Talk vor 4 Jahren schon gesagt, wir haben hier seit Jahrzehnten keine Entwicklung. Und jetzt in den 4 Jahren hat sich da sehr wenig getan. Also es ist schon an der Zeit, dass da jetzt mal was passiert und wirklich alle ForscherInnen, die da was bewegen, ihr würdet so vielen Menschen helfen und es hätte wirklich einen gesellschaftlichen, es wäre eine gesellschaftliche Bewegung, so wie die Pille damals, als sie eingeführt wurde. Das war ja auch eine Revolution. Also es ist Zeit für was Neues. Aber du hast ja auch gesagt, dass es liegen auch schon Innovationen in der Schublade, vor allem auch für Männer. Was sind das für Mittel?
Es gibt tatsächlich viele verschiedene Optionen. Ich würde jetzt mal, ich fange an. Also zum einen gibt es thermische Verhütung. Wenn die Hoden erwärmt werden, werden Spermien unbeweglich oder die Spermienzahl reduziert sich. Die Spermienzahl reduziert sich. Das heißt, es gibt so Ringe, die man über Penis und Hoden zieht, das schiebt die Hoden ein bisschen in den Körper hinein. Sie werden durch die eigene Körperwärme erwärmt. Und dadurch werden Männer temporär unfruchtbar. diesen Ring, das ist so ein Ring oder es gibt es auch als Unterhose, diesen Ring beziehungsweise diese Unterhose, müssen Männer 16 Stunden am Tag tragen. Also in der Regel tragen Männer die dann den ganzen Tag, außer wenn sie schlafen gehen. Und 2 Monate oder 3 Monate später sind diese Männer unfruchtbar. Sicher unfruchtbar, können keine Kinder mehr zeugen. Wenn sie den Ring wieder ausziehen, können sie 2 Monate später wieder Kinder zeugen. Das wären so thermische Verhütungsmittel. Die erwarteten Nebenwirkungen sind tatsächlich sehr gering, weil es ja wirklich nur lokal sich auf die Hoden auswirkt. Es ist kein Medikament, das irgendwie einen Einfluss auf den gesamten Körper haben könnte, sondern es ist allein die eigene Körperwärme, was wirklich dafür sorgt, dass die erwarteten Nebenwirkungen sehr gering sind. Die sind gerade in präklinischen Studien mit ihrem Medizinprodukt. Das wird tatsächlich in Frankreich entwickelt.
Ja, da gibt es auch,
ja?
In Frankreich gibt es auch eine richtige Bewegung zu, habe ich mal gehört. Also ich war bei so einem Workshop von einem feministischen Männerkollektiv aus Leipzig. Und ne, die kennst du sicher auch, die haben nämlich auch diese Ringe gemacht und man konnte diese selber aus Silikon gießen. Das fand ich schon richtig spannend, weil es ist ja auch im Vergleich zu dem, was wir so bezahlen für Verhütungsmittel, ja Verhütungsmittel auch wirklich ein super kostengünstiges Produkt. Und ich fand es schön zu sehen, dass es halt auch eben Männer gibt, die sich dafür einsetzen, weil auch die sich das wünschen. Also es ist nichts, was Männern aufgezwungen wird, sondern die haben auch einen Vorteil davon und wünschen sich das.
Voll, 100%. Warst du hier in Berlin bei denen oder in Leipzig?
Ja, die hatten ja so ein Pop-up das war so eine feministische Ausstellung. Die hatten jeden Tag verschiedene Workshops und da waren die an einem Tag.
Nice, ja, die sind richtig cool. Mit denen arbeiten wir auch ein bisschen zusammen. Und das ist leider auch ein bisschen das Problem mit diesem Produkt, was du gerade sagtest, dass es so günstig ist. Also das ist großartig, don't get me wrong. Ich sage nicht Problem. Aber aus dieser kapitalistischen Logik heraus, dass ja, wenn man ein Verhütungsmittel entwickelt, oder das ist kein Verhütungsmittel, oder es ist ein Medizinprodukt, das ist ein bisschen einfacher zuzulassen als jetzt ein pharmakologisches Produkt. Das heißt, auch die Zulassungsverfahren sind etwas günstiger. Aber selbst dafür, um diese Zulassungsverfahren als Medizinprodukt zu durchlaufen, bräuchte man, sagen wir mal realistisch, 2 bis 3 Millionen Euro. Wenn man aber daraus dann am Ende keinen Profit machen kann, weil diesen Silikonring, den man um Penis und Hoden trägt, weil der in der Produktion nur 30 Cent kostet und, sagen wir mal, ein Jahr hält. Ich glaube, die Hersteller sagen so, trag ihn nur ein halbes Jahr, weil irgendwann wird das Silikon ja auch porös. Sagen wir mal, das kostet 30 Cent in der Herstellung und man hat es ein halbes Jahr. Und im Verkauf kostet es 3 Euro, weil man kann das auch theoretisch selber zu Hause machen. Jeder kann zu Hause Silikon gießen, dann kostet es wirklich nur 30 Cent in der eigenen Herstellung. Dann hat man natürlich ein großes Problem in dieser marktwirtschaftlichen Logik, dass man da keine 3 Millionen Euro rein investieren kann in den Zulassungsprozess, wenn man am Ende damit gar kein Geld macht. Und auch deswegen zum Beispiel haben wir immer gesagt so, hey, hier findet ein riesiges Marktversagen statt. So, Marktversagen, das ist einfach ein großes Marktversagen. Verhütungsmittel für Männer könnten so einfach und günstig sein. Deswegen muss der Staat investieren. Und das tut er jetzt auch. Ja, aber die sind total cool. Ich mag die voll.
Cool.
Und dann gibt es noch weitere Verhütungsmittel für Männer, die ich auch super spannend finde. Das sind quasi reversible Vasektomien. Also bei einer Vasektomie durchtrennt man ja die Samenleiter, die den Hoden oder die Spermien mit dem Ejakulat verbinden oder die dafür sorgen, dass die Spermien ins Ejakulat gelangen können. Bei einer Vasektomie werden die ja durchtrennt. Auch das ist in 80-90% der Fälle reversibel. Man kann diese Enden quasi wieder zusammennähen. Aber es ist natürlich nicht sicher. Und bei diesen reversiblen Vasektomien wird in der Regel so ein Gel in die Samenleiter gespritzt. Dieses Gel hält da ein paar Jahre. Ist gerade in den klinischen Studien Phase 1. Noch nicht ganz sicher, wie lange das hält. Der Hersteller geht derzeit aus von so circa 5 Jahren. Und danach löst sich das Gel oder wird das Gel konstant selber vom eigenen Körper abgebaut. Und danach ist man wieder fruchtbar. Aber zum Beispiel auch, wenn man nach 2 Jahren entscheiden würde, ich möchte jetzt aber ein Kind bekommen, kann man das Gel entfernen lassen und dann ist man wieder komplett fruchtbar. Und auch das, voll, das wäre so klasse, wenn das kommen würde, weil das ist wirklich total, also die erwarteten Nebenwirkungen sind total gering, weil es sind nur die Samenleiter, die temporär blockiert werden. Es sind 2 Spritzen, also der Eingriff ist minimal, es ist wirklich, du gehst dahin, kriegst 2 Spritzen, fertig ist. Und es ist total sicher auch, weil du kannst keinen Fehler machen. Bei der Pille ist es ja so, du nimmst sie täglich ein. Wenn du dich einmal übergibst, weiß man nicht mehr so richtig oder habe ich sie vergessen. Das passiert ja andauernd. Man hat eine Gefahr von Anwendungsfehlern. Kondome können abrutschen, reißen, whatever. Riesige Gefahr von Anwendungsfehlern. Wenn du diese Spritze, wenn du diese zwei Spritzen bekommst, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Und das ist super großartig. Und auch da bin ich sehr hoffnungsvoll, dass das bald auf den Markt kommen kann, weil es eben so simpel wäre. Es wäre so simpel. Es wäre so nebenwirkungsarm. Niemand müsste Hormone einnehmen. Es wäre wirklich ein absoluter Gamechanger. Aber auch da zum Beispiel wieder ist diese marktwirtschaftliche Logik, steht auch dem Produkt ein bisschen im Weg, weil auch das, sagen wir mal, man entwickelt ein Gel, was 5 Jahre hält. Teilweise könnte man sogar davon ausgehen, dass es 10 Jahre hält.
Mhm.
Wenn man das entwickelt und das hält 10 Jahre und das Gel kostet, sagen wir mal, 30 Euro, hat man natürlich im Vergleich zur Pille für die Frau einen großen Verlust gemacht. Und auch deswegen sind da die Investoren nicht ganz so engagiert. Das ist schade. Und auch ansonsten eine dritte Kategorie von Verhütungsmitteln für Männer wären eben auch hormonelle. Das ist schon in klinischen Studien Phase 2a, also schon recht weit im Prozess. Also die sind wirklich schon gut nah an der Marktzulassung. Das ist so ein Hormongel, was sich Männer einmal am Tag auf die Schulter schmieren. Also ähnliches Anwendungsschema wie die Pille für die Frau. Einmal am Tag muss man aktiv werden. Und das sorgt eben auch dafür, dass Männer temporär unfruchtbar werden. Die erwarteten Nebenwirkungen sind ähnlich von denen der Pille für die Frau.
Also sehr hoch.
Sehr hoch. Nee, nicht sehr hoch. Also sehr hoch. Genau, klar. Also wenn es nur Männer trifft, dann nein. Das Tele offensichtlich nicht. Nee, sind nicht sehr hoch. Ich habe es ja auch eingangs gesagt, auch die Pille für die Frau funktioniert ja für viele Frauen gut. Es sind ja nur, nur ein Problem bei Frauen, die dann eben Nebenwirkungen haben. Und auch bei dieser Pille für den Mann oder bei diesem Hormonbild für den Mann haben gerade ungefähr 10% der Probanden Nebenwirkungen, wie Gewichtsveränderungen, Stimmungsschwankungen, Veränderung der Libido. Interessanterweise bei denen wird die Libido häufig höher, nicht niedriger, sondern höher. Aber das variiert auch sehr stark von Probandinnengruppe, Alter und so weiter. Veränderungen der Stimmung. Aber das Thromboserisiko ist tatsächlich erhöht.
Sehr gut.
Was ganz gut ist, also diese super schwerwiegenden Nebenwirkungen fällt weg. Aber auch daran wird gerade geforscht. Und es gibt noch eine, das ist auch ganz toll, weil mit der Gründerin und bin ich auch befreundet. Es wird gerade eine nicht-hormonelle Pille für den Mann entwickelt. Das ist ein Medikament, was man einmal am Tag nehmen müsste. Auch ähnliches Anwendungsschema wie die Pille für die Frau. Und das ist nicht-hormonell und die sind gerade in der klinischen Studie Phase 1. Männer bis dato werden keine Nebenwirkungen berichtet. Und die Effektivität ist wohl sehr hoch. Also auch da ist man sehr hoffnungsvoll, dass sich das dem Markt nähert. Und die Gründerin Nadja Menowitz, die ist ganz toll. Eine sehr inspirierende Person.
Ach, sehr schön. Das verlinke ich euch auch gerne. Ich wollte trotzdem fragen, also...
Your Choice heißen
die. Your Choice. Ich kann mir sehr gut vorstellen, das ist ein Thema generell geschlechtergerechte Verhütung. Es kommt bestimmt nicht bei allen super gut an. Wie sind so die Reaktionen auch auf Social Media?
Also grundlegend würde ich sagen, gut. Ich finde auch das Thema Verhütung auch deswegen so dankbar, weil es, finde ich, ein feministisches Thema ist. Also geschlechtergerechte Verhütung ist ja ein grundfeministisches Thema. Und es ist aber wirklich eines der wenigen feministischen Themen, wo so ganz direkt auf der Hand liegt, dass Feminismus auch Männern dient. Weil gerade haben Männer dadurch, dass es wenige Verhütungsoptionen oder nur das Kondom für sie gibt als reversible Verhütungsoption, ja eigentlich eine eingeschränkte Autonomie. Also sie können ja nur eingeschränkt darüber entscheiden, ob sie, wenn sie Sex haben, ein Kind zeugen oder nicht. Wenn sie nicht eine Vasektomie gemacht haben oder und beim Kondom, ich meine, wie gesagt, die Sicherheit ist ein bisschen eingeschränkt, deswegen. Aber deswegen, es liegt so bei Verhütung so ganz direkt auf der Hand. Feminismus nutzt auch Männern. geschlechtergerechte Verhütung gibt euch Freiheit, gibt euch Autonomie. Und deswegen ist es, auch deswegen finde ich es ganz, ganz schönes Thema. Und ich glaube, das sehen schon die allermeisten so. Da gehen auch die meisten mit. Aber natürlich haben auch wir in unseren Kommentarspalten irgendwelche rechten, wirklich Dread-Männer, die uns da beleidigen, die irgendwie sagen, das braucht kein Mensch, haben wir keine anderen Probleme auf der Welt, auch immer dieses, wie nennt man das, wenn man so sagt, es gibt auch wichtige Sachen.
Ah ja, Whataboutism.
Whataboutism. Genau, das haben wir. Aber wir haben auch wirklich, wir sind einmal in so einer, zwei, dreimal mittlerweile sind wir wirklich in so eine Bubble von so Manly Men reingeraten, die sonst nur so Fitness-Content machen oder so, die dann wirklich sagen, was für ein Blödsinn, und wo uns dann Männer irgendwie mir DMs geschrieben haben, so, ich wünsche, deine Eltern hätten dich verhütet. So.
Gott.
Also es ist so, I don't get it, weil eigentlich bin ich ja hier eine richtige Männerrechtlerin, wenn ich mich dafür einsetze, dass auch Männer endlich verhüten dürfen. Genau, die sollen doch dankbar sein, dass ich das mache für ihre eigene Freiheit. Es zwingt sie ja auch niemand dazu, am Ende es zu machen. So. Das sage ich ja überhaupt nicht. Ich bin da auch, das sage ich auch dazu, so, unsere Kommunikation ist dahingehend super vorsichtig. Wir wollen super inklusiv sein. Wir wollen alle mitnehmen. Verhütung ist auch, finde ich, wir politisieren Verhütung. Ein Thema, was eigentlich nicht so sehr politisch ist und alle betrifft. Deswegen ist es auch interessant mit unseren FollowerInnen. Klar haben wir diese klassische Zielgruppe an feministischen Frauen, die auch uns folgen. Aber wir haben auch eine Zielgruppe, die davon weggeht, tatsächlich. Also wir haben ganz normale Menschen, die unseren Content angucken, die uns folgen, die es interessant finden, die bei uns kommentieren, die aber nicht den klassischen feministischen InfluencerInnen ansonsten folgen. Also ich, ja, ich weiß gar nicht, wie ich darauf jetzt kam. Jetzt habe ich einen komischen Bogen gespannt, aber ja, natürlich gibt es auch Männer, die sich über uns auf.
Ja, das glaube ich. Aber es freut mich, dass es so wenige sind oder dass es zumindest Einzelfälle sind. Ach, wir erleben ja gerade so ein großes Revival irgendwie vom maskulinen Mann. Wir haben jetzt auch, wir gucken ja auch beide gerne Trash-TV. Und ich finde, es ist so ein Thema, ich finde, wir sehen es immer mehr. Vielleicht auch einfach, weil ich jetzt mehr Trash-TV gucke, habe ich eine Zeit lang nicht. Aber dass so Narrative, die ich auch fast Incel-Narrative nennen würde, also Incel unfreiwillig im Zölibat Lebende, das sind diese Männer nicht. Die haben immer Partnerinnen. Aber ich finde, es wird doch immer mehr gesellschaftsfähig, Takes rauszuhauen wie, ich schreie meine Partnerin ständig an. Wenn ich wütend bin, dann beleidige ich die. Oder meine Frau muss sich mir unterordnen. Ich als Mann führe den Haushalt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass innerhalb von diesen Zusammenhängen und leider, also ich freue mich, dass die feministische Bubble und die Welt immer größer wird, immer gesellschaftlich akzeptierter. Aber ja, leider werden ja auch rechte Narrative immer beliebter. Also wir sehen es ja auch an Wahlprognosen und auch Wahlergebnissen, dass die Leute sehr, sehr konservativ eingestellt sind. Und um jetzt wieder zurückzukommen, ich kann mir sehr vorstellen, dass in diesem ganzen Konstrukt Verhütung vielleicht doch nochmal ein großes Thema werden kann. Ich hoffe, es bleibt so, wie es ist, weil es betrifft nun mal alle und auch die allerkonservativsten Männer wollen nicht 5, 6 Kinder haben. Auf der anderen Seite wird das doch auch in diesem ganzen Tradwife-Content ja wieder propagiert von Frauen, die mit 23 jetzt ihr 5. Kind bekommen. Wie siehst du da so in die Zukunft? Hast du da ein bisschen Angst, was kommt? Oder ist bisher entwickelt sich ja alles sehr positiv? Ich wollte jetzt gar kein negatives Bild zeichnen.
Ach, ja, ich bin in letzter Zeit ein bisschen pessimistisch. Gerade auch, wenn man irgendwie diese Stadtbilddebatten hört und so. Und wenn man dann auch sich überlegt, wohin entwickelt sich Deutschland? Wohin entwickelt sich eine zentrale Partei in Deutschland, die CDU? Wird die vielleicht künftig mal mit der AfD zusammenarbeiten? Vielleicht, ich dachte immer, ach, das dauert noch 7, 8 Jahre. Und mittlerweile denke ich so, oh, vielleicht ist es nächste Legislaturperiode schon soweit. Das wäre krass.
Das wäre krass.
Wäre heftig. Nee, ich. Und klar, wir haben als Verhütungsmittel vorantreibende, haben wir mächtige Gegner. Diese ganzen Tech-Bros in San Francisco, diese ganzen Natalisten, die werden von den Tech-Bros, die PayPal-Mafia und Co., von denen werden die finanziert. Und die haben unfassbar viel Geld, entsprechend auch unfassbar viel Macht.
Kannst du uns einmal alle abholen, was Natalisten sind?
Natalisten sind Menschen, die ganz viele Kinder bekommen, weil sie glauben, dass ihre Bevölkerungsgruppe, ihre weiße Bevölkerungsgruppe ausgelöscht wird oder ausgelöscht werden soll von dem Deep State, von irgendwelchen höheren Mächten. Und deswegen widersetzen sie sich im Privaten, indem sie möglichst viele Kinder bekommen. Also, dass man wirklich eine Schwangerschaft nach der nächsten hat. Und das ist crazy. Und diese Bewegung wächst gerade extrem in den USA, habe ich gelesen.
Das ist ja gruselig. Das habe ich verpasst. Aber ich finde generell, es ist so gruselig, ja. Also es wundert mich gar nichts mehr. Es passt auch total in die USA. Aber ja, das ist leider, oder vielleicht Gott sei Dank, an mir vorbeigegangen. Aber es
gibt ja zu so einem guten Podcast vom Spiegel. Ist er vom Spiegel?
Dieser Peter Thiel.
Ah, Peter Thiel. Ja, sorry, den Peter Thiel Podcast. Ich glaube, da ist es auch kurz angeschnitten, dass er auch Natalist ist, diese Ideologie befeuert. Und da.
Ich muss mit dir noch anhören. Ich habe den abgespeichert und noch nicht. Ich habe den angefangen und dann habe ich das so krass runtergezogen. Mhm. Aber das höre ich mir mal an. Das zeigt auch wieder, wie wichtig Aufklärungsarbeit ist und eure Lobbyarbeit. Darum alle unbedingt Better Birth Control folgen. Auch dem Verein beitreten oder spenden. Jede Unterstützung ist super wichtig. Darum vielen, vielen Dank für eure wichtige Arbeit. Danke, dass du heute dabei warst. Und wir alle hören uns nächste Woche. Tschüss.